Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Sascha.
Hallo Felix.
2. Februar.
Herzlichen Glückwunsch.
Mein erster Wein heute. Juhu, Januar vorbei.
Wir freuen uns.
Und ich würde vorschlagen, wir würfen direkt los, oder?
Ja,
machen los. Wir mal so. Eine 3.
Eine 4. Dieses Jahr wird mein Jahr, ja. Wenn es schon so anfängt.
Sascha, schenk mir Wein ein.
Dann schenke ich Wein ein. Oh, und ich für den ersten hoffe ich, dass ich mir Mühe gegeben habe.
Da bin ich mal gespannt.
Also, Felix, erster Rotwein nach der langen Pause, dem antialkoholischen Januar. Ich serviere ihm einen schönen Rotwein von Pescara, den Millennium Reserve 2008.
So, dann müssen wir mal gucken. Also vielleicht müssen wir ihn ein bisschen in der Hand schwenken, da ich ja hergelaufen bin gerade und draußen ja immer noch nur 2 Grad sind.
Ja.
Vielleicht dürfte der ein bisschen wärmer werden.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Auf deinen ersten Schluck.
Den ersten Schluck hatte ich schon beim Entkorken. Aber auf den ersten andächtig genossen.
Also, du genießt deinen ersten Schluck im Mund, lässt ihn schön die Kehle runterlaufen und sie ölen. Und wir reden über den neuesten heißen Scheiß. Das müssen wir schon machen, weil alle reden drüber.
Oh.
Und was ist es?
Ach, Clubhouse.
Ja, genau. Clubhouse. Der neue heiße Scheiß. Alles dreht sich um Clubhouse. Alle sind heiß, alle sind willig, alle wollen unbedingt irgendwas machen und sind, na sagen wir mal gelinde gesagt, im Hype. Mhm. Fieber, oder? Ja, so kann man das schon sagen. Mhm. Also sie sind im Hype-Fieber. Clubhouse, für alle, die es noch nicht wissen, kurze Erklärung, Clubhouse, eine App, die im Augenblick nur funktioniert auf Apple-Geräten, also mit iOS-System. Ist eine App, die funktioniert ein bisschen wie ein Radioformat. Ja, also gar nicht wie ein Podcast-Format, sondern wie so ein Radioformat mit Telefoncalls. Ja?
Eigentlich ist es die gute alte Mailbox von Anno Dunemals, nur mit Audio. Man trifft sich statt in Messageboards, trifft man sich in Räumen.
Genau. Oh, das ist ein bisschen wie Zoom ohne Video.
Zoom ohne Video. Naja, es ist eigentlich wie Teams mit einem Directory. Also man kann es ganz einfach sagen, es ist ein
Talk-Format.
Es ist ein Talk-Format. Man geht in ein System hinein, in ein proprietäres System, das man nur über die App erreichen kann. Und dort kann man dann mit anderen Menschen sprechen. Und man spricht in Räumen und man kann in diesen Räumen als Zuschauer sein. Man kann auf die Bühne gehen. Wer auf die Bühne darf, bestimmt letzten Endes der Moderator. Des Raums.
Genau. Und den Raum, also erstmal muss man, das Geile ist ja noch, das ist ein bisschen was Elitäres natürlich, ja. Man muss erst, also im Augenblick noch, man muss eingeladen werden. Ohne dass man eine Einladung bekommt, kommt man nicht rein.
Das stimmt nicht.
Man kann sich jetzt auch anmelden und muss dann auf eine Warteliste und dann lädt einen trotzdem jemand ein.
Ja, genau. Also das ist das Schräge. Man geht auf, ich habe mich nämlich auch nur angemeldet. Ich habe mich einfach angemeldet, dann hat es eine Stunde gedauert, dann war ich da und es wird dann einfach jemand gefragt, den ich kenne. Und ob er für mich birgt sozusagen, der gilt dann als mein Einlader.
Und das ist schon, man muss das mal so sagen, jetzt ist man, also da sind Leute drauf, für die würde ich in meinem Leben nicht bürgen. Also, nein, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Jedenfalls wird man quasi eingeladen und dann kann man sich ein bisschen wie bei Instagram ein Profil erstellen mit seinen Vorlieben, mit seinen Wünschen, was einen so anspricht und was man so hören will oder wo man sich für begeistert. Und dann kriegt man diese Räume vorgeschlagen. Diese Räume sind, wie was Felix schon sagte, sind Räume, die die der Moderator sich aussucht, also die er anlegt und wo er zum Beispiel das Thema E-Commerce 2021 als Thema anlegt. Oder, was jetzt natürlich mich mehr interessiert, Wein. Ja, und da gibt es natürlich in der Zwischenzeit auch schon ein unglaubliches Maß an Weinformaten. Ja. Mhm. Angefangen von ein paar guten über ein paar wenige gute bis hin, obwohl bei den Weinformaten, das geht eigentlich konsequent ganz gut durch. Es gibt ganz schlimme Sachen. Ja. Es gibt ganz, ganz schlimme Sachen. Wenn man spät nachts mal reinhört, dann hört man sowas wie Männer-Talk.
Oh nein. Lass uns den Teil überspringen.
Ich muss das kurz. Indem sich wirklich Männer und Frauen in Talkräumen treffen, das sind immer relativ viele, und sich dann wirklich, also du hörst dann da rein und denkst, okay, zum Glück bin ich schon älter. Und zum Glück tangiert mich das jetzt nicht mehr so. Also wirklich Frauen, die so in so einer Mädchenschiene dann laufen und wirklich, ach, ob die Männer denen das gefällt, was man dann so, und wer soll denn zuerst küssen, Mann oder Frau? Oder ist es denn schlimm, wenn Mann oder Frau zuerst küsst?
Okay.
Und also,
lass uns zurück zum
Hört sich furchtbar an, oder? Ich habe es auch nie länger ausgehalten. Irgendwie 20 Minuten und dann musste dann, nee, beim einmal spazieren als ausgehalten, musste ich da raus. Bei dem Wein ist es ein bisschen besser. Da gibt es ganz schöne Formate. Zum Beispiel finde ich zum Beispiel diesen Mittagswein von Nico Böttcher ganz schön. Da reden sie so ein bisschen in der Mittagszeit, also 12 Uhr, über Wein und über bestimmte Fragen dazu.
Jeden Werktag,
außer
immer
zum Mittagswein. Führt
natürlich zum Trinken.
Und ich glaube, aber was ich dazu noch glaube, ich glaube, dass ich natürlich, also dieser Hype ist ein bisschen Corona-bedingt, ja?
Ja.
Weil ich natürlich glaube, sowas wie Mittagswein und sowas ist, sobald die Leute wieder normal arbeiten gehen, ist das tot. Also es kann gar nicht anders als tot sein, weil die Leute werden nicht mehr jeden Mittag um 12 Uhr sich mit einem Gläschen Wein, müssen machen ja auch nicht alle, manche hören nur zu, aber wenn sie normal im Büro sind und sowas, dann werden sie halt einfach wieder, ja, vielleicht auch nicht 12 Uhr, sondern erst 12.30 Uhr Pause machen und dann ist es wieder eher so normal, dass man das dann nicht macht. Ja, ich glaube, es halten sich diese Abendformate. Da gibt es auch reichlich. Ich werde das, wenn ihr das hört, habe ich auch schon einen Versuch gestartet. Ich bin ganz gespannt, vielleicht habt ihr es ja gehört dann oder nicht.
Wann bist du denn dran?
Also in dem Fall heute, heute ist Dienstag, heute 20.30 Uhr. Wie weiblich ist die Weinwelt 2021 wirklich? Mal gucken, ob das was...
Du das gestartet, das Format. Und wie viele Frauen haben sich schon angemeldet?
Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann.
Ach so.
Also man sieht das, glaube ich. Ich mache es aber mit einer Frau und einem Pärchen. Machen wir das, war so eine lustige, einfach so eine spontane Nummer, um mal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert.
Mit Leuten, die du auf Clubhouse kennengelernt hast?
Mit Leuten, die ich auf Clubhouse kennengelernt habe, genau. Ich meine, die kannte ich vorher gar nicht. Das war wirklich so eine spontane Aktion. Ja. Versuchen wir das mal am heutigen Abend, wo wir das hier aufnehmen, und Donnerstag, wenn ihr das hören könnt hier, dann war das schon. Und entweder war es ganz lustig oder ein Reinfall und dann mache ich es vielleicht nie wieder. Nein, ich glaube, das macht man schon mal wieder. Felix und ich hatten ja auch schon vielleicht mal eine Idee dazu. Vielleicht kann man da noch was stricken. Das ist immer noch eine schöne Sache.
Ich bin so gespannt, wo die Reise dahin
geht. Genau, wo die Reise dahin geht, glaube ich auch.
Also ich denke, als Austausch fände ich das eine ganz lustige Geschichte. Ich sage mal so, teilweise betreiben wir hier ja einen gewissen Aufwand für die Geschichten.
Das stimmt schon.
Und ich fände es dann halt schade, wenn dann, was weiß ich was, parallel irgendwo irgendwas explodiert und alle hängen sie irgendwie vorm ARD-Brennpunkt und du hast da irgendwie groß recherchiert und jetzt hast du leider 30
Hörer. Das stimmt, das macht nicht viel Sinn.
Und da ist das Podcast sehr viel angenehmer. Wir haben, vielen Dank für die tolle Resonanz, für die vielen, vielen Zuhörer. Mhm. Wir haben mittlerweile, die allerletzte Folge hat über 1000 Server-Downloads sozusagen, nämlich die alkoholfreie, die echt wie so eine lahme Schnecke hinter, also die alkoholfreie aus dem letzten Jahr, wie so eine lahme Schnecke irgendwie hinterher rödelte und hechelte. Aber wir haben halt einfach, das ist das in the long run, überall dann doch jetzt weit über 1000 Server-Downloads, weit über 500 Spotify-Zuhörer und so weiter auf allen immer Geschichten.
Pro Folge müsst ihr,
eben diese Archivfunktion da ist. Es ist halt, wenn du hörst es heute nicht, hörst du es morgen.
Ja,
das ist bei Clubhouse dann in dem Moment.
Das ist ja, ich glaube, es ist auch ein Talk-Format, was gut funktioniert, um sich kurzfristig miteinander auszutauschen. Also das Problem bei diesen ganzen Wein-Talks ist meiner Meinung nach, dass die alle nett gemein sind, aber dass sie fast alle, und das meine ich tatsächlich mal, fast alle rutschen, wo sie sozusagen einfach anfangen, sozusagen rutschen, dadurch, dass die Moderatoren immer welche oder fast immer welche sind, die relativ viel mit Wein zu tun haben, rutschen die fast immer ins Nerdige.
Ja.
Und das ist, damit rutschen sie genau dahin, was wir natürlich manchmal haben, aber auch einfach zu versuchen zu vermeiden, also was wir versuchen zu vermeiden und einfach ein bisschen nett sind und ein bisschen lustige Sachen erzählen oder spannende. Mhm. Aber es wird immer nerdig. Und das ist, glaube ich, was die Leute zum Anfang vielleicht ein bisschen spannend finden, aber irgendwann dann halt, naja, dann hat sich das auserzählt. Also wenn du dann halt kein Konzept hast, mit dem du das fährst und immer nur Mittagswein, ist eine nette Sache, aber du musst halt dann auch immer was haben, was kommt. Und irgendwann werden die Winzer auch, also jetzt sind viele Winzer zu Gast. Sobald das richtige Wetter wieder kommt, hast du die auch nicht mehr.
Ja.
Ja, weil die dann einfach wieder ackern und schuften müssen und nicht mehr die ganze Zeit mittags um 12 oder abends um 19 Uhr an so einem Ding sitzen können. Das wird sich halt einfach ausgehen. Es passt halt gerade in die Zeit. Es passt zu Corona, es passt dazu, dass man sich nicht sehen kann, dass man trotzdem ein Bedürfnis nach Kontakt hat und auch mal, also ich kenne das von mir, ich habe ja nicht so viel Familie zu Hause und wenn ich die Woche, wo ich meine Tochter nicht habe oder auch in der Woche, wo ich meine Tochter habe, ist es manchmal aber ganz schön, wenn du erwachsene Stimmen hörst, die jetzt auch was anderes erzählen als nur Schule, erste Klasse. Ja. Ich rede sehr gerne mit meiner Tochter, gerne Schule.
Ich denke auch, also es gibt bestimmt Formate, die machen vor allem da Sinn. Ich könnte mir wahnsinnig gut vorstellen, in jedem ersten Dienstag im Monat mit allen Windflughörern so ein Wrap-up zu machen. So, was war euer schönster Wein im letzten Monat oder euer schönstes Weinerlebnis? So eine Art Open Mic, ja, wo wir das dann moderieren, wo jeder, der will, von uns unseren Senf zu seinem Wein kriegt. Und wenn das nicht will, erzählt er nur, wie toll er seinen Wein fand. Das ist auch super. Oder wenn er irgendwas total anderes erlebt hat, was aber für die Weinmenschen total spannend ist. Und auf die Art und Weise hast du automatisch, dass wir Nerds dann sozusagen von den Zuhörern immer wieder aus der Nerd-Ecke gezogen werden.
So ein bisschen Kontakt zu uns, zu euch. Vielleicht geht
und
das auch.
So ein bisschen Kontakt und dann werden da sicherlich auch immer Geschichten entstehen, die man dann eventuell mal in einem Blindflug als Follow-up macht oder so. Solche Formate kann ich mir durchaus
vorstellen.
Wenn ihr Lust zu sowas hättet oder so, könnt ihr mal als Kommentar hinterlassen. Vielleicht machen wir sowas mal. Einfach mal Testballon.
Schreibt uns auf Insta, auf Facebook.
Facebook nicht mehr. Habe ich mittlerweile wirklich.
Ich benutze es auch kaum noch, weil es ist schon abgefahren. Naja, es setzt langsam durch. Wir sind modern und halten uns mit so alten Sachen nicht mehr auf. Das ist schön. Also, ist ein lustiges Ding. Ich glaube aber auch, also ich habe jetzt die ersten zwei Wochen ein bisschen intensiver und ich merke auch jetzt schon, wie es bei mir, also so ein kleinen Knick nach unten gibt. Ich glaube auch, wir kriegen da lustig was hin. Ich glaube, wir machen das auch bestimmt. Und wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es.
Aber Insta ist natürlich, hat wieder den Vorteil, dass du einfach auf Insta TV, man sieht uns.
Ja, finde ich auch.
Und obendrein kann man es aufzeichnen. Und so. Ja. Aber so ein Clubhouse-Format, vielleicht fällt uns was ein. Oder wir machen das tatsächlich so, dieses, was war euer schönstes Erlebnis?
Wein.
Ja, der ist ja den ersten Kandidaten für ein schönstes Erlebnis, haben wir hier schon im Glas. Mann, das gefällt mir sehr gut. Also es hat wahnsinnig viel Bums. Es ist ein wirklich... ist Power, ne? Ist ein Blockbuster. So richtig das in your face. Aber so volles. Also so als erster Wein an habe ich ja nur mal kurz dran genippt. Als erster Wein im neuen Jahr ist das sehr schön. Mittags um 1:30 diese Kanone. Also rot, müssen wir vielleicht vorweg sagen. Ja. Rotwein mit einer satten, schwarzen Frucht. Also so eine Schwarzkirsche. Es gibt bis hin zu Brombeere. Und mit so einer Holznase. Nicht so eine Neuholz-Barrique-Nase, sondern so eine, ich habe mir einen neuen Schrank gekauft Nase. Das ist also diese, das ist schon so eine geräucherte Nase eher, so die gar nicht unbedingt so Wald, also Zedernholz. Jetzt sind wir Zedernholz.
Zedernholz, ja.
In deiner komischen Aromabar ist auch Zedern drin. Das ist die unglaublich expressiv.
Die jetzt immer noch da oben liegt, die muss man irgendwann, also ich will sie nicht verschenken, aber irgendwann muss sie mal weg. Also
dieses expressive, dieses Leder, Zeder, Teer und Tabak und Zigarrenkiste, also dieses komplette Programm. Was mich früher immer sehr nach Südfrankreich entführt hat, wo ich mittlerweile aber auch andere Dinge gelernt habe oder im Glas gehabt habe. Dazu, Alksäure, gar nicht so wenig. Wer ist das? Dachte ich irgendwie, ist das so einer aus dieser Grenache-Ecke mit eher wenig Säure, aber dann kommt doch ein bisschen Säure dazu, das ist ganz schön. Und dann kommt Gerbstoff vom allerfeinsten. Mhm. Also kein bisschen bitter, sehr fein. Auch gar nicht so eine Wand aus Gerbstoff, sondern eher so ein sehr, sehr langer Gerbstoff. Also der Abgang ist sehr gerbstoffdominiert, aber eben auf so eine ganz vornehme Art und Weise. Das gefällt mir richtig gut. Ist unter dem Vorbehalt, dass ich nicht weiß, wie viele Gläser ich davon schaffen würde. Aber wenn genügend Leute am Tisch sind, prügelt es ja eh ums zweite Glas. Also weil das schon sehr, sehr gut ist.
Ja, finde ich auch.
auch, glaube ich, ein Wein, den du im Menü haben möchtest, wenn dann der große Fleischgang kommt. Und jetzt willst du auch einen Wein, der da mit,
ja, steht und mitzieht.
Der,
und
der auch ein bisschen Fame irgendwie auf die Tafel bringt. Finde ich gut. Kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen was kostet. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Ich hatte zwischendurch überlegt, überhaupt mit der Rebsorte, ob ich mir da sicher bin. Es ist so komplex, dass es ein Cuvée sein könnte. Es könnte Malbec oberstes Regal sein. Dann habe ich überlegt, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen Cab mit drin ist. Aber die Nase ist eigentlich nicht so Cabernet-lastig. Oder Monastrell Garnacha. Vielleicht sind wir im Primat oder haben wir auch. Das könnte natürlich, wenn wir es nicht Monastrell, dann wäre es wahrscheinlich Carignan.
Aber also ist was Hundertprozentiges?
Ist das
Hundertprozentiges? Und das wird nur in guten Jahren gemacht?
Guck mal, die guten Jahre kann ich mir nicht leisten, deswegen kann ich nicht raten.
Jetzt also wirklich.
Ich bin tatsächlich nicht mal sicher, wenn nicht sogar in der neuen Welt sind.
Das ist alte Welt.
Okay.
Ich glaube, ich pass mal. Genau, das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist durch den, also 30 Monate Barrique-Ausbau. Es sind 100% Tempranillo.
Ah ja.
Und es ist ein Pesquera Millennium Reserva 2008.
Ribera del Duero, den Wein habe ich schon getrunken. Also siehst du mal, mein Gedächtnis ist nicht jetzt, so gut. Den habe ich mit seinem Schöpfer getrunken.
Ah, das ist natürlich noch mal geiler. Aber das ist ein geiler Stoff.
Hast du die Geschichte nie erzählt? Der Typ ist so heiß. Also Tinto Pesquera, das heißt, wir reden über
Alejandro Fernandez.
Danke schön. Genau. Ich weiß nicht, ob ich schon an Alzheimer erkrankt bin. Alejandro Fernandez ist alt, das darf man sagen.
Hat sein
Weingut 75 gegründet, da war er schon knapp 45.
Dann haben wir noch alle Chancen. Wir haben noch alle Chancen. Wir sind ja gerade erst über 45, das heißt, wir können noch weltberühmt werden.
Der ist dann mit irgendwelchen Milchkannen zur örtlichen Gastronomie gefahren, weil er keine Apfelanlage hatte. Und hat das
können wir hier nicht in Berlin.
Im Bulk verkauft. Ja, und dann kam die erste Apfelanlage. Und dann hat er zwischendurch vier Weingüter. Condado de Asa ist das andere und zwei außerhalb des Ribera.
Mhm.
Und vier Töchter.
Und fleißiger Mann in jeder Hinsicht.
Und jede leidet an. Und dann waren wir, und ein Hotel, das Pesquera Hotel. Und da waren wir, weil wir in Ribera waren und wir wollten Mittagessen und sollten ein bisschen was probieren. Und dann kam
Kleinigkeiten.
Er himself.
Oh,
hatte das mitbekommen. Er war nicht eingeplant. Er sagte, ach, das ist doch schön. Dann esse ich mit euch ein bisschen Mittag. Dann erblickte er Emily, unsere Reiseleiterin.
Und blieb leer.
Fing an zu flirten. Emily ist so Mitte 60 gewesen, würde ich denken. Also Mitte 80. Das hat
sehr geklappt. Wie süß.
Dann hat er mit uns ein altes Volkslied einstudiert im Kanon.
Auf sehr Spanisch. Geil. Und alle mussten.
Und seine Leute wussten schon, es wird völlig eskalieren, weil dann sagte er, na, das wollen wir aber nicht trinken. Millennium und so. Wir wollen es alles trinken. Ja, den haben wir nur in der Magnum. Ja, der Tag ist ja noch. Das ist ein tolles Restaurant. Das ist eine tolle Weine getrunken. Ich glaube, der Millennium 2.8 war, wenn ich es richtig erinnere, der Höhepunkt.
Das ist geil. Aber das ist schon schön, wenn so. Ich meine, das sind wirklich so ein über 80-Jähriger, wenn der darf alles. Ich glaube, mit einer 60-Jährigen flirten mit über 80. Mann, wie schön. Das Leben kann so gut sein.
Mm. Dankeschön. Mm. Sehr schöner Wein. Ja, Zufälle gibt's, ne? Wir fahren einfach nur den Fluss 200 Kilometer weiter runter und biegen links ab in die hinterste Ecke von Rueda und trinken von Bodegas Ossian den Wertling, ein Weißwein. Cheers.
Und schon geht's weiter. Oh, das Glas wird voller.
Ja, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich habe dir ein bisschen großen Schluck eingeschenkt, weil ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich brauche ein bisschen Zeit. So.
Da liegen 24 Blätter vor mir. Ich sehe es.
Da wird er dann auch ein bisschen wärmer. Das heißt, lass dir noch was übrig. Oder ich hole zwischendurch noch was nach. Ja, hier ist ganz tatsächlich heute mal was dick ausgedruckt. Vier Blätter. Aber das liegt daran, dass ich ein paar Mal zitiere. Und nichts ist unfairer, als Leuten
zu sagen. Zitate falsch zu sagen. Ja, das stimmt.
Du und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund, Michael. Der ist wohnhaft in Berlin. Hat eine Professur in Rostock und ein Forschungsprojekt in Athen. Und wie das so ist, wenn man im Ausland ein Forschungsprojekt hat, selbst wenn man viel arbeitet, hat man noch sehr, sehr viel Zeit totzuschlagen, wenn man da ist, weil mangels Sprachkenntnissen, Theater, Kino, Fernsehen, fällt ja alles flach. Und Michael ist, denke ich, so sozialisiert, ganz klassisch wie wir mit Riesling GG und Pinot und ein bisschen Bordeaux und so diese Geschichten.
So hat er auf jeden Fall angefangen, ja.
Und hat sich dann die Zeit damit vertrieben, sich mit der Kulinarik und Weinwelt Griechenlands auseinanderzusetzen und ist ein glühender Anhänger griechischer Weine geworden. Und
stimmt.
Wie das so ist, man entwickelt dabei eigentlich immer auch ein Sendungsbewusstsein. Das ist, glaube ich, bei uns allen so. Wenn wir uns in ein Gebiet einfuchsen, wollen wir anderen Leuten auch davon ein bisschen was erzählen.
Macht auch Sinn. Ich meine, wenn man sich mit was gut beschäftigt, dann macht das auch durchaus Sinn. Ja, genau. Von Arsch. Ja, genau.
Ja. Und lädt regelmäßig ein. Ich glaube, wir haben schon 3 griechische Weinabende oder sowas bei ihm gemacht. Ich glaube, du warst nur bei einem dabei. Nee,
ich war schon mal bei 2 dabei. Oder so,
also 4 gemacht.
Genau, also reicht, ja.
Ich kann sagen, also das spielt für heute eigentlich keine Rolle, aber weil wir haben mehrere Hörer, die sich für griechischen Wein interessieren, die jetzt wahrscheinlich wissen wollen, und wie ist deine Meinung? Also, der Funke ist noch nicht so 100% übergesprungen.
Würde ich mich voll anschließen.
Es gibt aber ich habe auf jeden Fall, ich habe sie alle mitgemacht, du hast bei der Hälfte gefehlt. Ich habe auf jeden Fall gelernt, einen guten von einem schlechten Xino Mavro und einen typischen von einem untypischen Assyrtiko zu unterscheiden. Dafür bin ich Michael sehr dankbar, weil ich sowohl Xino Mavro als auch Assyrtiko als Rebsorten mag und weil ich jeden Abend welche gefunden habe, die mir richtig gut gefallen haben. Was das verhindert hat, dass der Funke so überspringt, ist, dass die Trefferquote nicht so hoch war.
Die fand ich auch, das war sehr gering.
Obwohl es ja schon kuratiert war. Obwohl Michael die Sachen teilweise schon importiert hat, selber sich per Post geschickt hat und so. Das heißt, wir mussten nicht mit dem Vorlieb nehmen, was man in Berlin kaufen kann, sondern da hat einer schon...
Was schon erstaunlich wenig ist, also was sehr, sehr wenig ist tatsächlich. Ja.
Ja. Deswegen ist es noch nicht so richtig übergesprungen. Aber ich kann nur sagen, wer mal dem Thema begegnet, hey, das sind 2 Rebsorten, die auf jeden Fall spannend sind. Xino Mavro und Assyrtiko, wie man sie schreibt, weiß ich nicht. Ich erzähle es aber deswegen, weil da ist auch immer so ein Freund von ihm dabei. Der kommt so, glaube ich, aus dieser alten Weinwelt mit den Riesling-GGs und so weiter. Und der ist auch wirklich ein bisschen älter. Ich würde mal behaupten, der hat die 70 schon länger hinter sich gelassen. Und der sitzt da immer so ein bisschen so als grumpy old man und ist immer so mit allem nicht so ganz zufrieden. Hat das natürlich, ich mache jetzt ja kein Video, deswegen kann ich, es ist eigentlich sinnlos, ich nachmache. Aber
das ist so, nee, pass auf, ihr hört es ja, so bei mir, wie ich lache.
So, und kaum.
Ja, wir brauchen wirklich Videos. Zwischendurch brauchen wir wirklich mal ein Video.
Kaum ist das letzte Glas getrunken, wird es abgesetzt, aber jetzt trinken wir Riesling, oder? Ich habe so eine gewisse Fremdschaft, weil ich immer schon mal. Ich finde das so unhöflich. Also, wir haben, was wir ganz lange nicht mehr gesagt haben, das haben wir, glaube ich, erst einmal gesagt in der 2. Folge. Wenn Sascha und ich hier sitzen und uns gegenseitig Wein einschenken, dann gibt es ein ehrenes Gesetz. Ich habe den Wein nicht gemacht, ich habe ihn nur gekauft. Und deswegen darfst du ihn gerne scheiße finden. Das ist auf jeden Fall, das muss für jede Weinveranstaltung gelten.
Ja, finde ich auch.
Aber es gibt so eine Grenze zur Gastgeberbeschimpfung. Es gibt so eine Grenze, sondern mit was für einem Scheiß beschäftigst du dich denn hier? Da wird es dann irgendwie unhöflich.
Da muss man nicht kommen.
Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, es wirkt so, als wäre er so ein bisschen beleidigt, dass ihm sein alter Riesling-Kumpel abspenstig wird mit Assyrtiko. Also, mein lieber Freund Sam Hofschuster nennt das immer die Riesling-Über-Alles-Fraktion. Und um die geht es heute eigentlich. Ja? Die Riesling-Über-Alles-Fraktion.
Oh, da gibt es wirklich welche.
Die schiebt dem Riesling 3 Eigenschaften zu. Entwicklungsfähigkeit, Vielseitigkeit und Preiswertigkeit. Jenseits allem, was die Welt je gesehen hat. Ja? Also einzigartig und auf allerhöchsten, eindeutigen Niveau.
Mir fallen gleich ein paar Gesichter dazu ein, ehrlicherweise. Das ist ganz lustig.
Das Wichtigste für den ganzen Rant, der jetzt kommt, liebe Leute, ich bin ein Ex-Mitglied. Ihr wisst ja, die Leute, die aus den Sekten aussteigen, werden meistens dann die unsachlichsten Kritiker. Ich bitte also um ein bisschen Gnade. Ich nenne sie deswegen ja auch gerne die RAF, die Riesling-Administration.
Das wird heute eine lustige Folge, glaube ich.
Als ich vor 3 Monaten hier erzählte, dass ich Riesling nach wie vor als meine Lieblingsrebsorte betrachte, dass ich aber viel zu viel Riesling im Keller habe, weil ich nur noch einmal in der Woche Riesling trinken möchte und nicht mehr 4-mal in der Woche und ja diesen GG-Tausch angeboten habe, da hatte ich so ein bisschen Befürchtung schon, oh, mal gucken, wenn die Riesling über alles Fraktion das mitkommt, das gibt bestimmt Kommentare. Und es dauerte nicht lange und da kam dann der erste Kommentar von Tobias. Und Tobias, ich sag mal, entpuppte sich als gemäßigter Fraktion der RAF, sagen wir mal so. Aber wir kamen irgendwann an einen Punkt der Diskussion, wo ich sagte, jetzt wird es ein bisschen umfangreich. Jetzt machen wir aus Tobias sozusagen den neuen Joachim, dem ich ja auch mal in einem Podcast geantwortet habe, als es um die Frage ging, wie kommt man an seinen ersten Riesling-Weinkeller? Also ich bin ja auch Riesling-Förderer, du hast es ja nicht. Aber es sind so ein paar Zitate von Tobias, die vielleicht verständlich machen, worum es mir geht. Ich lese sie jetzt mal vor. Für die Dominanz des Rieslings sehe ich mindestens 3 gute Gründe. Erstens findet sich im Bereich von 10 bis 20 Euro kein anderer Weißwein, der regelmäßig eine solche geschmackliche Intensität und Komplexität bietet. Siehe zum Beispiel Jakob Schneider oder Seehof. Irgendwo wurde mal ein Crusader ins Spiel gebracht, also von mir Anmerkung. Ne? Und es gibt sicher Gegenbeispiele, aber das gilt dann eben nur für die Perlen der Rebsorte, die man erstmal finden muss. Zweitens besteht keine vergleichbare Möglichkeit, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißweine mit Weltklasse-Niveau zu trinken. Das realisieren die Winzer ja auch und ziehen teilweise an. Drittens ist die Lagerfähigkeit super und das gewinnt spätestens ab 500 Flaschen sehr an Bedeutung. Auch hier sehe ich im Preisbereich bis 50 Euro keine Konkurrenz. Aus dem Burgund schafft auch darüber vieles keine 10 Jahre. Und mir wurde Maron empfohlen, aber auch da kommt es sehr darauf an. Ouai hat mich eher enttäuscht und ist auch sehr speziell. Anmerkung, Ouai ist nicht Rhône, sondern Loire. Aber ja, das glaube ich nicht, dass er das hier verwechselt hat, sondern er geht ja, halt auch auf einzelne Sachen.
Pusht so ein bisschen hin und her,
genau. Grüner Veltliner wurde in dieser Hinsicht zwar ziemlich gehypt, hält aber im Schnitt nicht so gut. Ich experimentiere gerade mit weißem Bordeaux, bin aber erst bei 6 Jahren. Riesling setzt einen dagegen im Keller nicht unter Druck. Oder welchen anderen Weißwein aus den Jahren 2007 bis 2010, der kein Vermögen gekostet hat, könnte man heute guten Gewissens zum Tausch gegen aktuelle Jahrgänge anbieten.
Fällt mir aber viel. Naja, gut.
So, über diesen Vergleich mit anderen Rebsorten reden wir beim nächsten Mal. Dadurch, dass ich das so oft aufschieben musste, weil wir so viele Themen zwischendurch hatten, ist das jetzt so, ich könnte jetzt 2 Stunden, wir müssen zweimal eine Stunde draus machen. Ja? Also über diesen Vergleich reden wir ein anderen Mal. Oh, kommen nachher nochmal ganz kurz auf den Vergleich, aber im Großen. Aber ihr seht schon, es geht genau darum, Lager- und Entwicklungsfähigkeit, dann der Preis und entsprechend die Vielseitigkeit hat er hier sogar mal ausgelassen. Die Vielseitigkeit kommt sonst als häufigstes von wegen Kant von trocken bis edelsüß.
Okay, ja.
Fangen wir mal mit Lager- und Entwicklungsfähigkeit an. Wir werden, auch das werden wir heute nicht machen, demnächst, das haben wir beide schon besprochen, mal eine Folge zum Thema machen, ist Lagerfähigkeit eigentlich ein Selbstzweck? Ja,
sind
Weine eigentlich besser,
weil
die 6 Jahre brauchen, bis es trinkbar
ist? Ja, das ist eine gute Variante.
Weil du gerade den Spanier hattest, ja. Die geben ihre Weine teilweise...
trinkbar raus.
Der kommt im 8. Jahr nach der Ernte, oder? Am 9. wahrscheinlich. Der ist 2016, 2017 rausgekommen.
Genau. Ich glaube sogar, er ist wirklich 17 oder so.
Also im 9. Jahr häufig auch so. Und dann kannst du ihn aber auch trinken, musst du nicht nochmal 20 Jahre warten, wie bei manchen Bordeaux. Aber egal, also das machen wir auch ein anderen Mal. Aber ein paar Einschränkungen zu dem, was Tobias eben gesagt hat. Also erstens, bei 500 Flaschen hast du sowieso kein Problem. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, müssen wir nicht wiederholen. Das ist völlig wurscht, ob da jetzt 6, 7 oder 9 Jahre, also bei 500 Flaschen ist noch kein Problem. Ab 1200 Flaschen müssen wir uns dann über solche Sachen Gedanken machen.
Das stimmt.
Aber ich sag mal, die 10 Jahre schaffen nun eigentlich schon mal ganz schön viele. Das hat er ja selber auch gesagt. Trotzdem müssen wir mal festhalten, der älteste je getrunkene, trockene Weißwein der Welt war kein Riesling, es war ein Silvaner, der ja angeblich gar nicht reifen kann. 1650er. Ne, ich wurde vor der Flasche gestanden.
Ja.
Da steht übrigens noch eine volle daneben, aber ich war leider unter Beobachtung.
Sonst hätte man die im Blind.
Dann hätte man die im Blind. Da steht auch, aber da steht ja nur eine volle daneben.
Im Bürgerspital. Für die nächsten Blindfunk. Also, wir würden auch, wenn Bürgerspital die offen hat und die gerne Felix schicken möchte, wir würden die nehmen. So ist es nicht. Ich trinke die blind.
1650 von Hugh Johnson steht auch daneben seiner Verkostungsnotiz, weil die so wahnsinnig lustig ist. Da hat er wirklich gedichtet. Dann. Die höchste Zahl an trockenen Altweinen, also trocken, wir reden ja immer nur über trocken hier, ne? Im Angebot ist eher Chenin von der Loire. Sorry, versuch mal was zu kaufen. Du kriegst jetzt tatsächlich über ganz normal Wine Searcher und Co. noch einiges an 40er und 50er Jahren, letztes Jahrhundert, Chenins von der Loire. Ja. Nach Wikipedia ist das auch das Gebiet mit den meisten Altweinproben etc. Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht.
Haben wir noch nie gemacht.
Nicht bestimmt.
Ja, verstehe ich.
Die Rhône hatte Sascha neulich erwähnt, die für sich in Anspruch nimmt, die lagerfähigsten Weißweine der Welt zu machen. Also da gibt es ganz viele, die das von sich behaupten.
Ich weiß.
Tobias schreibt zu Rhône, aber auch da kommt es sehr drauf an. Naja, das ist eine Binse, das kommt überall drauf an.
Genau, finde ich auch.
Wir werden aber jetzt mal konkret, lieber Tobias, ich bin vollkommen anderer Meinung als du. Du schreibst Weißwein aus den Jahren 2007 bis 2010, der kein Vermögen gekostet hat, könnte man heute guten Gewissens zum Tausch gegen aktuelle Jahre anbieten. Also Riesling nicht. Entschuldigung, 2007 kein Vermögen, das ist fast alles platt. Das ist wirklich schwierig, weil wir mittlerweile an einem Punkt sind, es gibt ja diese Alterssäure, manche nennen es auch Todessäure. Und ich kenne einige Leute, die anfangen, leuchtende Augen zu kriegen, wenn ich sage, das ist so mausetot. Und jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Wir sind da letzten Endes fast wie bei der Diskussion über Weinfehlern, seitdem es die Naturweinszene gibt. Ja, wo der eine sagt, komm, das ist einfach ein Fehler. Also nein, das ist Komplexität. Das macht es natürlich schon schwierig. Aber im Großen und Ganzen, wir haben die 2007, 10 Jahre danach Probe, glaube ich, zusammen gemacht. Ja. Das waren ja aber alles schon die allerbesten. Da waren ja nur die Spitzenweine dabei. Und trotzdem war die Hälfte so, dass du sagst, Jetzt auf dem Zenit. Nicht über den Zenit. Die waren auf dem Zenit. Aber jetzt austrinken. Keller, Wittmann, Battenfeld, Spanier, Kühling-Guillot, genau, und Wagner-Stempel. Der gesamte Wonnegau und Co. war warm, war so, dass du sagst, super Weine, aber müssen nicht 20 werden, müssen auch nicht 15 werden.
Da hatten letztens, wurde gesagt, Kühling-Guillot, es gab zwei Winzer, die darüber letztens sprachen, auch in einem anderen Podcast-Format, die quasi genau das Gleiche sagten über diese Jahre, wo sie sagten, naja, da haben wir einfach auch wirklich doll daneben gelegen. Also das war nichts, was wir uns jetzt doll auf die Fahne schreiben, wo wir uns sagen würden, ich zitiere frei, wo wir uns auf die Fahne schreiben würden, das ist jetzt mega geil und das ist jetzt der große Shit.
Von 5 bis 9 haben die geübt, wie sie mit den warmen Jahrgängen genau umgehen sollen.
Genau, das war der.
Und richtig gelernt haben sie es 15, wenn wir ehrlich sind. Entschuldigung, ja, 12. Ich bin nicht dabei. Wir haben hier schon mal über Emre Schönlieber gesprochen und wie Frank Schönlieber sagte, so jetzt reicht's aber. Und sagte, was soll denn da noch kommen? Also dieses ewige, ja, die kommen alle wieder. Nein, ja, natürlich, das ist genau das, was die Diskussion so schwimmt. Ja, der 1917er, der steckt ja auch noch. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja auch wirklich dumme Fragen oder ganz einfache Fragen stellen, wenn ich bei solchen Tastings bin. Ich habe Wilhelm Weil auch gefragt, haben Sie Aufzeichnungen vielleicht aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie denn der 17er oder der 21er damals geschmeckt hat? Gibt es da irgendwo einen, der sagt, ja, 1961, ja, jetzt verschließt er sich und 40 Jahre später taucht er wieder auf. Sie haben keine Aufzeichnungen. Aber ich habe immer weiter gefragt. Niemand hat mir je davon berichtet, dass so ein Wein, der jetzt wie zum Beispiel die 7er und 9er einfach auch so ein bisschen platt wird, so ein bisschen breit, sehr, so ein bisschen alkoholisch und so weiter, dass die wiederkommen und in 40 Jahren sind sie schlank. Können wir natürlich als Totschlagargument immer sagen, weil wir leider sterben wir halt irgendwann. Und deswegen können wir keinen fragen, du, wie hat denn der 21er damals 45
geschmeckt? Kenn auch nicht so viele, die das jetzt beantworten können. Wenn heute
95, ja, könnte man vielleicht, aber der müsste dann auch noch Buch geführt haben.
Und sich erinnern.
Also ich bin einfach nicht dabei, dass diese Rieslinge alle so wahnsinnig viel. Natürlich habe ich mir übrigens, muss man um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe ein 2007 nämlich in Grevenberg nachgekauft. Das habe ich auch hier im Podcast schon mal erzählt.
Ich habe auch noch gekauft.
Gekauft. Ja. Also es gibt schon einzelne, aber wir reden hier ja darüber, dass ich mir das jetzt mit gutem Gewissen zum Tausch anbieten und im Keller voll und so weiter. Also wenn, lieber Tobias, wenn du ein Regal mit 2007ern hast,
dann kommen wir vorbei.
Dann mach eine Party. So, reden wir mal über die Vielseitigkeit. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, Riesling ist eine haltbare, sehr haltbare Sorte. Sie gehört zu den haltbaren Sorten. Müller-Thurgau gehört nicht zu den haltbaren Sorten. Aber sie ist nicht haltbarer als Chenin oder die südfranzösischen Sorten. Was man so weiß, ist sie sogar vielleicht ein bisschen weniger. Also die 100 Jahre danach Probe für den Überdrüberjahrgang 1911 hat nirgendwo in Deutschland stattgefunden. Das sollte einem tatsächlich zu denken geben. 1917 teilweise auch noch trinkbar. 100 Jahre danach Probe gibt es nicht, weil eben doch nicht so viele noch trinkbar sind. So. Vielseitigkeit. Von trocken bis süß. Riesling kann alles. Leicht bis schwer und so weiter und so weiter. Das hat Tobias nicht gesagt. Also es geht hier nicht nur, es geht hier ja, ich habe gesagt, ein gemäßigtes Mitglied der RAF. Andere kommen ja auch immer da, genau. Tobias hat sogar etwas gemacht, was nur einige Mal, er hat nämlich in einem anderen Kontext geschrieben, als problematisch empfinde ich das nur in gastronomischer Hinsicht. Riesling passt ganz oft eigentlich gar nicht. Finde ich, ist gut, können wir nämlich jetzt dann abhaken. Das haben wir an anderer Stelle schon
mal besprochen.
Haben wir jetzt so oft, und so viele Leute haben schon gesagt, ja, wir können einen Haken hintermachen. Riesling ist kein besonders guter Essensbegleiter. Lass uns das nicht nochmal aufmachen. Ende. Aber machen wir mal stilistische Vielfalt abseits von Speisenkompatibilität.
Schweres Wort nach dem zweiten Glas.
Und fangen wir gleich mal an mit ganz trocken. In Deutschland kannst du dir den Riesling-Namen Knochentrocken nicht schützen lassen, weswegen es lustigerweise mehrere Winzer gibt, die einen Riesling machen, der Knochentrocken heißt. Das Schild an der Nahe, Dr. Losen an der Mosel und ich glaube auch noch ein paar andere. Das sind so Weine, die komplett durchgegoren sind. Und wenn wir jetzt unsere Hörer fragen würden, würden wir wahrscheinlich noch 30, 40 andere. Meine Knipser macht auch einen, der ist nach irgendeinem Kunden sogar benannt, da heißt Dr. X irgendwie oder keine Ahnung. Und so, also Weine, die komplett durchgegoren sind. Das sind häufig Einfuder. 1.300 Flaschen, 1.500 Flaschen oder ein 2.000 Liter Tank oder sowas. Winzige Mengen. Ich würde sagen, insgesamt finden wir vielleicht 50 oder 70 deutsche trockene Rieslinge, die wirklich als Brut Natur sozusagen, die komplett durchgegoren sind.
Mit 0 Gramm.
Vielleicht, ja, mit 1 Gramm. Ja. Das sind vielleicht 200.000 Flaschen. In Deutschland stehen 27.000 Hektar Riesling. Pi mal Daumen sind das ungefähr 200 Millionen Flaschen.
Oh, ist mehr.
Ein Promille, nicht mal ein Promille, ist vielleicht mehr als 200. Also es ist nicht mal ein Promille, ja, des Rieslings in Deutschland wird knochentrocken abgefüllt. Dazu kommt...
Aus Gründen ja auch anscheinend.
Ich finde ja, dass das, was man beim Riesling gerne Mineralik nennt, gerne mal ins Bittere kippt, wenn gar kein Zucker da ist. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Knochentrockenen immer eine 1 vorm Komma haben. In Burgund haben die tatsächlich eine 0 vorm Komma. Die haben oft, manche haben sogar eine 2 vorm Komma. Und da war ich jetzt interessiert und wollte es genauer wissen. Musste ich jetzt nur noch jemanden finden, der mir keinen Scheiß erzählt.
Ja.
Also habe ich Florian Lauer angeschrieben. Ich habe neulich erzählt, dass ich von Florian Lauer einen Riesling, einen knochentrockenen Riesling, der heißt Fass 3, Fuder 3,
ja,
Fass 3, getrunken habe, den ich wahnsinnig gut fand. Und dass meine Frau den trinken mochte, obwohl sie ja eigentlich nur halbtrocken trinkt, weil der so fruchtig und süß war. Und dann habe ich ihm einfach ein paar Fragen geschickt. Und da die erste war eben zu dem Thema, ne, kippt beim Riesling das, was man gerne Mineralik nennt, schnell mal ins Bittere. Dazu antwortete er mir absolut richtig. Ich habe seit Jahren beim trockenen Riesling kein anderes Thema als genau dieses. Der Tod des trockenen Saar- und Moselweines ist meiner Meinung nach die diabolische Kombination aus leicht bitterem Phenol und Säure. Hier muss der Winzer sehr aufpassen, was in den letzten Jahren vermehrt durch publikumswirksame Riesling-Bewertungen leider in den Köpfen vieler Winzerkollegen entstanden ist, lässt sich ganz gut als eine unbedingte Hörigkeit von kristallinem Purismus, Gradlinigkeit, auch teils herbe, Säurebetontheit etc. beschreiben. Dagegen ist prinzipiell nichts zu sagen. Ausgesprochene Riesling-Fans kommen damit auch sicher irgendwie klar. Ich bekomme in letzter Zeit leider sehr oft eine klare Rückmeldung vom Mainstream. Wir verkaufen so gut wie keinen Riesling mehr. Was kaufen die Kunden denn? Grauburgunder. Die wollen den Riesling nicht einmal probieren. Klammern Weinhändler aus NRW. Oder... habe ich eigentlich einen schlechten Geschmack oder nur keine Ahnung? Dieser trockene Riesling hat 95 von 100 Punkten und für mich schmeckt er nur sauer. Klammern, Facebook Post.
Letztlich, ich bin gleich fertig.
Hat ja auch eine gewisse Komik. Vor allem, wenn das von einem so unglaublich guten Winzer kommt.
Spitzenwinzer, der wirklich gut, genau. Warte, ich reiß mich zusammen.
Letztlich ist es nicht die Säure, es ist die Kombi aus der kaliumärmsten Rebsorte Riesling des Planeten und einem neuen Trockenstress, den der Klimawandel mit sich bringt und der zu leichten Bitternoten führt. Diese Art der trockenen Rieslingweine lehnt der Konsument ab und flüchtet in die leicht schmelzigeren, weniger anstrengenden Burgundertypen. Die Vielzahl an negativen Erlebnissen führen dann sogar so weit, dass man grundsätzlich dem Riesling mit Scheu begegnet. Das muss nicht sein. Meiner Meinung nach gibt es tolle phenolbetonte Rieslinge. Das wird absolut unterschätzt. Ein Beispiel ist Hermann Löwenstein, dessen Weine nach Jahren, teils vielleicht moseluntypisch, aber doch ganz oben mitschwimmen. Jetzt kurze Anmerkung von mir mal. Das ist natürlich mit Restzucker. Wenn der Frage, kannst du ganz, also Mosel untypisch hin oder her, einmal Löwenstein ist nicht 0,0 oder 2 Gramm Zucker. Weiter mit ihm. Das ist eine Konsequenz aus der gewohnten Kombination von moderater Säure, der Terrassenmosel und Phenolen, die anstatt der Säure Struktur und gleichzeitig Körper verleihen. Das empfinde ich nicht als unangenehm. Auch einen strahlend hellen, säurebetonten Riesling von der Ruwer kann ich gut trinken. Er darf dann nur kein bisschen bitter sein, sonst setzt sofort der Schärfe und er nennt das grünliche Herbe, also Herbe groß geschrieben als ne, grünliche Herbe-Effekt ein, der zulasten der Trinkigkeit gibt. Ich habe ihn später nochmal festgenagelt, weil das ist ja die Frage, kann Riesling nun null Zucker? Und er sagt, ja, sein Riesling hat auch eine 1 vor dem Komma, aber weil er, kommen wir gleich noch zu, es nicht schafft, durchzukehren. Er hätte ihn gern mit 0,0, aber er fängt auch schon beim Rebschnitt sozusagen an, darauf hinzuarbeiten.
Okay.
Und was Maischestandzeit angeht, was Gärtemperatur, Mostvorklärung etc. 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 Es geht darum, einen Wein hinzukriegen, der eben mit theoretisch 0 Gramm Zucker nicht bitter schmecken würde. Ansonsten.
Aber es ist sehr viel Arbeit, höre ich daraus. Also damit es dann so schmeckt und nicht bitter ist, ist es sehr, 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 sehr viel Arbeit.
Ich kann auch sagen, normal ist das nicht.
Stimmt.
Ich habe dann gefragt, ist der Riesling so gärfaul? Das wollte ich aber wissen, dass die immer 1, haben oder 2, nie 0, ist der Riesling so gärfaul oder kommt da Zucker als Schminke drauf? Ne? Also so mit ein bisschen Kabi unterziehen oder abstoppen. Und er sagt teilweise ja, also teilweise ist er so gärfaul, es kommt sehr auf die Kellerhefe, Mostvorklärung und Stickstoffversorgung des Weinbergs an. Wir unterschreiten immer erst nach Monaten die Grenze zu 10 Gramm Restzucker. Es dauert wirklich sehr lange mit schwachen Wildhefen, guter Mostklärung und kargen Böden. Er hat mir später, weil ich das nochmal nachgefragt habe, auch erzählt, der, den ich jetzt getrunken hatte, der ist nicht abgestoppt, sondern der hat über 6 Monate gegoren und in den letzten 2 Monaten hat er noch 1,5 Gramm Zucker verdaut und dann war halt mal Schluss. Er sagte, da kannst du jetzt noch 10 Jahre warten. Und wenn man mit einer Turbo-Sekthefe rangehen, ja, dann kriegst du vielleicht auf die Null geprügelt, aber das ist ja auch keine natürliche Art, Wein zu machen. Also er hat ihn nicht abgestoppt, sondern hat ihn einfach irgendwann gefüllt, ja, weil da nichts mehr passierte. Zum Thema Zucker, als Schminke schreibt er, meine Einschätzung ist, dass, bisschen was ausgelassen, gestoppt oder süßer Verschnittwein zugegeben wird, um die Schärfe herauszunehmen. Diese Balance kann vor allem direkt nach der Füllung und dann im Hochsommer sehr attraktiv sein, ist allerdings labil. Ich kenne hochdekorierte, trockene Rieslingweine, die jung eine überaus charmante fruchtfrische Salz-Mineral-Balance aufweisen. Dieselben Weine stürzen nach 1 bis 1,5 Jahren entsetzlich ab. Tatsächlich dominiert dann das Bittere, da die CO2, die wirkt im jungen Wein nicht sauer, sondern ebnet etwas die Konturen, zurückgegangen ist. Und die Zuckerpolymerisation schon begonnen hat, der Wein wird sensorisch dadurch weniger süß. Genau in diesem Moment tritt die zu Beginn beschriebene unschön herbe Geschmackswelt zutage, die durch das Sichtbarwerden von Wein, Äpfelsäure und bitteren Phenolen zu gleichen Teilen geprägt ist. Oft wird das von ungeübten Verkostern als sauer, von Erfahrenen eher als bitter beschrieben. Ich bin also ein Erfahrener. Ich finde der Geschmackseindruck grüne Herbe als Resultat der Summe beider Eindrücke etwas treffender. Finde ich übrigens auch gut, erlauere ich, leih mir den Begriff. Also in Zukunft wissen alle Podcast-Hörer, wenn ich von das ist so ein bisschen die grüne Herbe rede, ja, das ist Copyright Florian Lauer. Also es ist im Prinzip so, achso übrigens, ich habe ihn natürlich vorgemalt, ich habe ihn gebeten, mir was Zitierfähiges zu schicken, ja, ich lese nicht einfach irgendwelche E-Mails, ja, ja, vor. Also er wusste, dass das, ja, kommt. Ja,
das dachte ich schon, also ja, ja, davon gehe ich aus.
Ja. Also, kann Riesling wirklich knochentrocken? Ich finde, das ist eher ein Nein. Mit den berühmten Ausnahmen.
Aber ja, das ist ja dann tatsächlich eher ein Nein.
Es ist eher ein Nein, genau, finde ich tatsächlich. Es, ja, wird schnell bitter und der Klimawandel macht es nicht einfacher. Und die wenigen, die haben meistens mehr als eins und dann ist okay. Und wenn du mal dann weniger als eins, dann kann es Florian Lauer arbeitet ein Jahr dran und dann klappt es, ja, vielleicht mal irgendwann.
Das macht es nicht
einfacher. Das macht es nicht bei sowieso nur 1 Promille oder sowas. Ja, kleiner Sidestep ganz kurz.
Bist du fertig? Nee, noch nicht ganz. Gut, aber ich bin schon gut dabei.
Kleiner Sidestep. Ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass er diese Grauburgunder-Thematik etc. angesprochen hat. Das wirkte ja so, weil ich ja eigentlich nur nach Presszucker gefragt, yeah, hatte, als hätte er da auch ein bisschen was auf dem Herzen. Und das kann ich gut verstehen. Und deswegen will ich da nochmal ganz kurz reingehen, weil das ist auch ein Thema in der RAF. Dieser wahnsinnige Erfolg des Rieslings. Ja, ein Mega-Erfolg. Mm. Und Rieslingfläche in Deutschland wächst und so. Und jetzt kommt da einer und sagt, ja, kriegen wir nicht mehr, ne, wird irgendwie schwieriger. Yeah. Wie passt denn das zusammen? Das muss ich mal ganz kurz erklären, weil ich auch durch Gespräche mit verschiedenen Leuten da so ein bisschen Hintergrundwissen habe. Wir haben in Deutschland ein großes Problem in der Form von 12% Anbaufläche Müller-Thurgau. Hm. Die können im Prinzip weg.
Ja, weil sie kaum noch jemand...
Ja, ja, also ich mag Müller-Thurgau.
Ja,
also
manchmal, ja, ich fand ihn auch
so. Ich trinke immer gerne den von Ulrich Luckert, den mochte, ja, ich besonders. Den haben sie jetzt gerodet, habe ich gerade gelesen. Ja, Huber, weil ihn keiner kauft.
Huber rodet auch komplett alles weg.
Das ist die beste Müller-Thurgau-Anlage Deutschlands. 45 Jahre alt.
Alle weg, 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 weg.
Man kann sagen, Müller-Thurgau kann keinen großen Wein. Und wenn du eine Ausnahme haben wolltest, dann hast du den von Huber genommen aus dieser alten Anlage. Da haben die Weinerdeckungsgesellschaft auch mal was draus, mhm, gemacht. Alles weg, genau, weil es kauft keiner. 12.000 Hektar. Oft ehemalige Kartoffeläcker. Müller-Thurgau kann ganz gut da, wo es eher fruchtbar ist, da wo der Riesling dann beliebig wird. Und deswegen, das wirklich unglaubliche Wachstum des Grauburgunder, ne, geht deswegen nicht zu Lasten des Rieslings, weil du so noch so viel Müller
andere Fläche hast.
Ja, ja, genau. Und wenn du dir die Mosel anguckst zum Beispiel, da kann man das ganz gut sehen. Also das Anbaugebiet Mosel, dann hast du ein moderates Wachstum, du hast 60% Riesling.
Ja.
Bleibt nicht nur konstant, es wächst ganz bisschen. Aber du hast ein enormes Wachstum Grauburgunder, ne, und gleichzeitig geht der Müller-Thurgau runter. Was nämlich tatsächlich passiert, okay, ist, ja, du hast in Winning zum Beispiel die Seitentäler, wo jetzt Madame Flöck, Julien Renard, Materne Schmidt und so, wo alte Flächen wieder hochgeholt werden, wieder belebt werden. Mhm. Ein Stück weiter runter, Traben-Trabach-Hühnerberg, hast du zum Beispiel den Jakob Tenstedt, der auch was neu belebt hat, der Steinmetz hat oben an der Terrassenmosel, genau, in Seitentälern. Das ist alles neue Rieslingfläche. Dazu kommt Molitor und Coop. An der Mittelmosel, teilweise das oberste Drittel unterm Wald, was nie bestockt war, weil es zu kalt war, hat mir Ansgar Schmitz erzählt von der Moselweinwerbung. Früher haben die im Mittelstück haben die GGs oder die tollsten Auslesen gemacht. Das wird jetzt zu warm. Was sie da machen ist, mehr Trauben hängen lassen bei gleicher Blattwand. Das heißt, die Photosynthese verteilt sich auf mehr Trauben, weniger Zucker. Ja. Dann machen sie jetzt Kabi, experimentieren sie jetzt mit Kabi in der Allerfeinsten und oben machen sie jetzt das GG, demnächst. Also ja, jetzt stocken sie erstmal auf. Das heißt, da werden auch mehrere Hektar dazu gezogen. Und ich glaube, an der Saar hat Molitor auch gemeinsam mit Nick Weiss, glaube ich, oder so, einen riesen Weinberg wieder kultiviert. Das sind so die 10, 15, 20 Hektar, die da jedes Jahr dazukommen. Das ist gar nicht so viel.
Nee.
Aber dass jetzt die Mittelgeschichten und so, dass da keiner Grauburgunder pflanzt, zum einen deswegen, weil der in dem Herzstück der Wehener Sonnenuhr der Grauburgunder auch nicht besonders gut wird. Der mag das gar nicht so gerne. Aber vor allem, weil da noch so wahnsinnig viel Müller-Thurgau steht. Und das gilt für ganz Deutschland. Es steht noch so viel Müller-Thurgau rum, der alles jetzt erst noch zu Grauburgunder konvertiert wird. Es wird spannend, wenn das vorbei ist. Dann wird es spannend zu sehen, ob sie dann anfangen, auch noch Rieslingflächen dem Grauburgunder zu opfern. Erst kannst du es sagen.
Ich glaube, dass sie sogar was anderes versuchen. Also ich habe das letztens woanders gehört, dass immer mehr versuchen, wirklich guten Grauburgunder zu machen und dass das auch nochmal also eine große Nummer wird, über kurz oder lang.
Wenn
man da noch gute Sachen draus macht, das kann schon was werden.
Mit meinen Windesheimern sowieso schwer begeistert. Also wenn du mit Winzern redest, sagen die zum Beispiel, der Einbruch der Finanzkrise 2008, Lehman-Pleite in den USA, die sind immer noch nicht wieder auf dem gleichen Exportniveau. Ey, das ist 13 Jahre her. So Riesling, super Boom, auch weiter mit der Vielseitigkeit.
Wir sehen das halt immer gerne so.
Weiter mit der Vielseitigkeit. Neues Holz, das sind noch weniger Flaschen als Knochentrocken. Das ist ein bisschen von Buhl, ein bisschen von Winning und dann so einzelne Weine. Cuvée de Blanc von Stodden. Aber ich bin hier der Meinung, das funktioniert natürlich. Der allererste Wein, den ich in Blindflug hier serviert habe, war dieses Halbstück Reserve von Knipser. War riesig neu, fantastisch. Weil diejenigen, die funktionieren, schon gleich so Kultfunktionen haben.
Genau.
Und man muss auch sagen, das ist generell beim Riesling so, es gibt diese zwei Arten von Rebsorten. Die einen, die durchlaufende Metamorphose, wenn du sie so oxidativ ausbaust, da ist es eigentlich ziemlich egal, ob du das Holz jetzt, ob das neu ist oder nicht. Das ist sowas wie Chardonnay oder auch Grauburgunder oder so. Die werden halt schmelzig, buttrig, ölig. Und es gibt Rebsorten wie Albarino oder Riesling, die behalten ihre Spritzigkeit, weswegen das eher selten gemacht wird, weil dann kommt die Gefahr, dass das Limo mit Sägespäne wird. Für mich ist der Junger von Winning immer Limo mit Sägespäne und wenn ich ehrlich bin, die Hälfte der Reifen auch. Aber trotzdem finde ich eben andere Sachen total gut. Ich würde sagen, ja, es funktioniert, aber auf einem ganz kleinen Niveau. Ja. Und was Riesling zum Beispiel gar nicht kann, und gar nicht mal, was du in ganz Deutschland nicht ein einziges Mal findest, ist halbtrocken und neues Holz.
Fällt mir auch, ja.
Jetzt sagen 99% der Leute sagen, wer trinkt denn sowas auch freiwillig? Halbtrocken und neues Holz. Es gibt eine ganze Appellation in Frankreich dafür, Vouvray demi sec. Und wenn du nach Südafrika gehst zum Beispiel und Südafrikaner fragst, was ist der spannendste Weißwein Südafrikas, ich habe es erlebt, dann sagen sehr viele nicht, einer von diesen Angeber-Blockbustern mit viel Geld in Stellenbosch hochgezogen, irgendwie Chardonnay oder so, sondern dann sagen ganz viele, das ist die FMC von Ken Forrester. Und das ist ein halbtrockener Barrique Chenin Blanc. Es ist ein ganz schräger Wein, weil normalerweise halbtrocken Holz macht man auch deswegen nicht, weil es Essig wird. Also wenn du einen Wein halbtrocken ausbaust und ihn dann zum Reifen ins Holz legst, dann freuen sich die Essigbakterien. Oder wenn du ihn abstoppst im Holz, dann auch. Nur wenn er von alleine stehen bleibt, dann ist er sozusagen biologisch stabil, sonst hätte er ja weiter gegoren. Ja. Dann ist er auch meistens da stabil. Und bei Forrester ist es so, dass er, glaube ich, genug Fässer hat. Da bleibt immer mal was stehen oder sowas. Aber ich habe 2 Jahrgänge getrunken, einen Jungen und einen gereiften mit ihm. Ich habe ihn mal in London getroffen und der gereift, das ist unglaublich. Und da gibt es eben viele, die sagen, das ist Südafrika bester Weißwein. Was, glaube ich, auch geholfen hat. Ich schweife mir heute eh ab. Vor vielen Jahren hat man, als das eigentlich noch nicht so gutiert worden wäre, in einem seriösen südafrikanischen Blatt irgendeinen Kritiker geschrieben, er wisse, wofür The FMC steht, weil es Forrester nie gesagt hat. The FMC stünde für The Fucking Mad Shannon. Und das kann man klein aufschreiben, sowas kann man noch nicht schreiben. Ich glaube, schmunzelt er selber auch. Das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen, ein bisschen in der Weltspitze zu etablieren. Wenn ihr Lust drauf habt, 45 Euro kostet das, das kriegt man 3-4 Wochen nach Erscheinen auch in Deutschland, dann ist das weg und dann taucht das auch nie wieder auf, gibt keinen Sekundärmarkt dafür und dann muss man das 8 Jahre liegen lassen oder sowas und dann ist das ein totales Erlebnis, aber auch halbtrockener Vouvray kann das, womit wir sowieso bei dem Thema sind, Vouvray, Chenin Blanc aus Vouvray, kann das alles, das sind die Reifen auch wunderbar und so weiter, da hast du die komplette Palette mit allem dem, was dir ein bisschen fehlt und ich finde es ja so abgefahren, jede Pille, Palle, Trottel, DOC aus Italien hat einen eigenen Eintrag bei Wikipedia. Nur Vouvray hat keinen deutschen Wikipedia-Eintrag. So, als würde es keiner wahrhaben wollen. Ja? Also der letzte Rotz hat irgendwie einen deutschen... Aber Vouvray ist raus. Das ist tatsächlich... Also der Chenin ist wahrscheinlich doch einfach... Er kann ein paar von den Dingen, die der Riesling nicht kann. Und deswegen muss man sagen, Riesling ist eine sehr alterungsfähige und eine sehr vielseitige Rebsorte, aber sie ist weder die alterungsfähigste noch die vielseitigste Rebsorte der Welt. Das sind einfach.
Aber nochmal dazu, also es klingt jetzt als Mannschaft zwischendurch, wir lieben schon Riesling. Also das ist nicht.
Das ist
aber,
mir wichtig. Ja,
genau, meine, also wir müssen das nochmal sagen. Wir lieben Riesling. So ist
was
es nicht.
Ich noch mehr liebe als Riesling, ist die Wahrheit. Das wissen die Leute, die dieses Podcast eine Weile hören. Da bin ich dann irgendwie, da gehe ich auch über Leichen, auch über die Leichen meiner Lieblingsrebsorte. Reden wir über Geld.
Oh Gott, warte, halt. Stopp.
Hast du noch, brauchst du einen Schluck?
Ich brauche noch einen Schluck. Bevor wir über Geld reden, brauche ich noch einen Schluck. Ja, ja. Geld und Wein, das lasse sein. Ach nein.
Geld und Wein, lad dir den Sascha ein. Na, nochmal. Teil 3. Ich hole das Zitat nochmal vor. Besteht keine vergleichbare Möglichkeit, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißweine mit Weltklasse-Niveau zu trinken. Sascha, kennst du den teuersten Wein der USA?
Den teuersten der USA?
Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also mir fallen jetzt ein paar Sachen ein.
Kalifornischer Weißwein.
Kalifornischer Weißwein? Ja. Aber nicht Kongsgaard? Nee.
Es ist noch nicht mal Chardonnay. Ich hätte ja darauf gewettet.
Ja, ich auch.
Chardonnay ist ein Sauvignon Blanc von Screaming Eagle.
Oh.
$5,500 die
Flasche. Das ist aber günstig.
Ja. Der zweiteuerste Weißwein der USA, kalifornischer Chardonnay. Dank dem edlen Spender in diesem tollen Podcast könnt ihr hören, wie er schmeckt. Kungsgarn, the Judge.
Genau.
$550. Verkauft sich wohl nicht so wie geschnitten Brot, weil jetzt gibt es ihn auch in Deutschland billiger. Für 300 Euro
genau. Ist
ihn jetzt ganz offiziell im Handel. Billiger. Hat uns sehr gefallen, aber nicht umgehauen.
Ja, kann man so sagen.
Dann, ich habe jetzt diese Liste vom Wine Searcher. Der Wine Searcher nimmt immer nur Angebote, die irgendwo vorhanden sind. Allerdings gibt es in bestimmten Regionen tatsächlich einfach jeden Wein.
Das geht schon, das kann man gut machen. Ja, finde ich auch.
Das Interessante ist, du bist dann ganz schnell runter bei 200, 300 Dollar, wenn du den drittteuersten Weißwein oder den zweiteuersten Chardonnay suchst. Der teuerste Weißwein Spaniens? Oh. Der ist zum Beispiel nicht im Wine Search, aber das weiß ich so, das ist Castillo y Gay.
Ja.
Der Reserva Especial Blanco von Marques de Murrieta für 650 Euro.
Das ist schon
Euro.
Auch echt eine Ansage, wa? Also ja, muss man
ist
schon
aber auch ein ganz großer Abstand.
Müssen wir unbedingt mal
nächsten. Ja, ist ein ganz großer Abstand zum nächsten. Nee, es gibt ja viele, die sagen, nee, eigentlich ist das Vigna Tondonia sehr vergleichbar und da zahlst du,
einen,
wenn du es kriegst, zahlst du den Bruchteil.
Genau.
So, ansonsten. Ich habe also ein paar andere Quellen noch bemüht, eventuell ein oder zwei verpasst, aber das ist eigentlich so, das ist es mehr oder weniger. Champagner ist ein eigenes Thema, hier geht es jetzt um Trocken- und Stillwein. Ja. Also, außerhalb des Burgunds ist Screaming Eagle der einzige 1.000-Dollar-Trocken-Weißwein.
Hm. Burgund so gibt es viel.
So wie meine Recherche. So, was ist der teuerste deutsche Weiß-Trocken?
Das weiß ich, das weiß ich. Ich melde mich, ich melde mich. Ja? Geh, Max.
Nein, weil, wir keine Sekundärmarktpreise nehmen.
Ach so.
Es gibt ja keinen Einzelverkaufspreis. Wobei, stimmt. Es gibt Magnum und Doppelmagnum, so alte versteigerte Geschichten, könntest du theoretisch ab Weingut kaufen für 2.000 und 7.000 Euro.
Genau.
Wenn man es daraus ableitet und so ein bisschen den Sekundärmarkt, würde man vielleicht sagen 2.000 Euro pro Flasche?
Ja, sowas, ja. Aber dann, dann ist es vielleicht Egon Müller.
Nee, wir sind bei Trocken.
Ja. Ach, stimmt, der macht ja keinen Trocken. Wir sind bei Trocken. Bei Trocken müsste ich raten.
Ja, rate doch mal.
Müsste ich raten. Wahrscheinlich irgendwas aus einer Versteigerung.
Ja, es sind alles Versteigerungsweine.
Dann ist es bestimmt... Nee, Dönhoff ist es nicht.
Gut, ich löse es auch.
Ja,
es ist auch Klaus-Peter Keller, Schubertsleihe GG. Einmal bisher allerdings nur versteigert.
Ach, letztes Jahr.
1600 Euro.
Okay.
Mehrfach versteigert und wirklich häufiger auch als dieser Preis, also das ist der Zielpreis, ist Bernkastler Doktor, Auslese Weiße Kapsel 3 Sterne, Molitor. 1400 Euro.
Das ist schon scheiße viel.
Wir haben drei, reicht nicht. Es gibt noch einen vierten über 1000. Pettental GG, auch Keller. Wir haben vier trockene Weißweine über 1000 Euro. Von den fünf teuersten trockenen Weißweinen außerhalb des Burgunds kommen vier aus Deutschland. Wenn wir das jetzt weiterziehen, das Ding auf die 10 teuersten, sind leider immer noch 7 aus Deutschland, weil es geht weiter. Hipping GG, 500 und ein bisschen was. Brücke Dönhoff, 320. Wittmann Laborn, 374.
Genau.
Zellertal Kreuzberg, erste Lage von Cuvée-Guillaume. 390.
Schon krass.
Hey, das können wir noch eine Weile.
Weißt
du, wir sogar bei Philipp Kuhn, Philipsbrunnen sind wir noch bei 140.
Ja.
Jetzt können wir sagen, ah, das ist aber alles immer Versteigerung. Naja, Was kostet das Kirchenstück von Birklin Wolf mittlerweile?
Regulär? Oh, das ist schon über 60 oder nee, noch teurer. Ach Quatsch, sogar über 100.
Kirchenstück? Grand Cru?
Ja, 140.
170.
Also. Ja, genau. Ja.
Pechstein kriegst du, glaube ich, für 140.
Ja, genau, stimmt. Scheiße.
Wir haben auch so Sachen wie Schätzel, Pettental. Keine Versteigerung. 136. Sämtliche drei Sterne weiße Kapseln Molitor auslesen kosten, wenn ich es richtig erinnere, 129.
Ja, so ein bisschen teurer geworden. Ja, also genau, das liegt jetzt so.
Aber selbst Rings, sein neuer Superwein Kreid, 63,50.
Das ist schon viel Geld.
Ja, also wie war das nochmal? Warte mal, mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißwein mit Weltklasse-Niveau zu trinken. Jetzt ganz im Ernst, wenn du die 50 teuersten rausnimmst, bist du leider immer noch über 50. Ja. Weil, jetzt nehmen wir doch mal die klassischen GGs, die wir so als Weltklasse kennen. Idich, 58 Euro. Kastanienbusch, 52 Euro. Hermannshöhle, 53. Moorstein, 58.
Die kosten alle über 50.
Pettental,
nichts mehr gegeben ist, genau.
Pettental von Kühling-Guillot, 52. Kirchenstück von Buhl, 79. Was kostet denn so zwischen 50 und 40? Wir wollten ja eigentlich unter 40 bleiben. Genau. Zwischen 50 und 40 kriegst du Pechstein von, also Kirchenstück von Buhl 79, Pechstein 49 von Buhl, Burgberg von Diehl 45, Halenberg 44. Es gibt noch genau drei Weine, die verdächtig sind, Weltklasse zu sein, unter 40 Euro. Einer ist es definitiv, das ist der Gräfenberg von Weil mit 38,50. Ja. Das Frühlingsplätzchen von Emrich Schönleber ist, wenn wir ehrlich sind, nicht jedes Jahr Weltklasse, aber häufig.
Ist halt ein sehr guter Wein, aber
39, halt nicht die Hölle von Künstler 37. Wir reden über keine vergleichbare Möglichkeit mit einem Budget von 40 Euro verlässlich Weißwein mit Weltklasse-Niveau. Die RAF hat ein Gedächtnisproblem. Denn die 40 Euro haben jeder dieser eben genannten Weine, außer eben Gräfenberg, Frühlingsplätzchen Hölle, schon vor 5 Jahren gekriegt.
Das stimmt.
Mit dem Jahrgang 16, meistens sogar mit dem Jahrgang 15.
Das stimmt.
Ist das eigentlich teuer? Wie sieht das denn eigentlich woanders aus? Wie gesagt, eigentlich machen wir nächstes Mal den Vergleich, aber diesen Teil machen wir kurz. Rhône.
Da bist du schon, kriegst du für 40 Euro schon eine Menge,
finde ich. Ja, nicht nur das, wir steigen jetzt mal von oben an. Wir machen es jetzt von oben. Also der teuerste an der Rhône weiß ist, wenn ich es richtig sehe, Château Grier, eigene Appellation, das gehört den Naturleuten, kostet 400 Euro, knapp 400 Euro. Dann kommt Schaf. Der ist auch knapp bei 400. Genau. Dann kommt eine große, große, große Lücke und um die 200 bist du bei Pigot, Perrin. So, und dann bist du um und bei 100 bei diversen Hermitages und dann bist du zack weg von
dir. Ja, das stimmt. Das ist nicht wahnsinnig viel, das stimmt. Ja.
Loire musst du zwei teilen, Chenin Blanc, Jolie, Bellagü, Clos Rougeard, Gibarteau, Roche-Neuf und vielleicht zwei, die wir hier jetzt vergessen haben. Die teuerste kostet 85. Die teuerste. Es gibt einen für 200 von Roche-Neuf, aber das ist Solera. Und wir hatten ja gesagt, wir nehmen nur normale Weißen. Also Solera ist ja wieder so ein Spinnkram. Der kostet auch nur 200 in Abführung. Wenn du die 10 teuersten rausnimmst, egal ob an der Rhône oder beim Chenin, dann bist du unter 50. Noch krasser ist es beim Sauvignon. Wenn du zum Beispiel, da musst du wahrscheinlich nur Dagenau rausnehmen mit 3 oder 4 Weinen. Dann de la Doucette mit dem Baron de L. Alle anderen de la Doucette sind auch billiger als 50.
Bisschen Themen von oben rausnehmen, das ist...
Ich meine jetzt, wenn du Rhône nimmst.
Achso,
das war jetzt Parfumé und dann hast du noch Sancerre. Außer Pinard fällt mir jetzt gerade keiner ein, der überhaupt nur in die Nähe von 50 kommt. Dann nimmst du 10 raus und bist deutlich unter 40. Du, Kalifornien, klar, die teuren Weine sind berühmt, aber es sind dann doch viel weniger, als man denkt. Mit anderen Worten, du musst die 50 teuersten deutschen Rieslinge wegdiskutieren, damit du unter 60 Euro kommst. Ja? Und hier musst du gerade mal...
Kannst du einfach weglassen, kurz. Musst du nicht diskutieren.
10 kurz.
Guckst dich nur um.
Ja. Wenn du sagst, wir kommen von oben, ist das alles... Trockener deutscher Riesling ist nach dem Burgund der zweiteuerste trockene Weißwein der Welt. Habe ich mir hier mal so als Fazit aufgeschrieben.
Ja? Spannende Entwicklung, oder?
Ja. Sei den Winzern auch
gegönnt. Ja, total, finde ich auch. Ja, ja. Und vor allen Dingen, dass das so funktioniert, sei denn gegönnt. Das ist mega.
Was ist mit den billigen Alternativen? Das kommt ja dann immer. Was ist denn jetzt hier mit Jakob Schneider und Co.? Klar. Die sind da, das auf jeden Fall. Aber ich habe vor einer Weile mal eine Geschichte geschrieben, die hieß das generationswechselbedingte Schnäppchenfenster und die handelte von Benjamin Erhard und Sven Klund. Es gibt in Deutschland 1 Million Winzer, die elterliche Betriebe übernehmen, die von Dornfelder Halbtrocken leben. Und die haben studiert, haben die Welt gesehen und machen jetzt richtig guten Wein und müssen erstmal in Vorleistung gehen und kriegen nicht das Geld, was sie dafür gerne hätten. Und in der Zeit kannst du da richtig
Schnäppchen machen.
Schnäppchen machen.
Ja, das glaube ich auch.
Einige.
Musst du aber finden.
Ja, klar. Das ist aber genau das Thema. Das ist eben, als inländischer Rieslingtrinker bist du in der komfortablen Situation. Das ist aber jetzt eine Eigenschaft deines Wohnorts, nicht eine Eigenschaft des Rieslings.
Das stimmt. Und dann, ja, dann musst du ja auch immer also, noch...
Wenn du ja automatisch brauchst eine Loire, würde mir das nie passieren. Natürlich passiert das an der Loire.
Wenn du da wohnst, dann sogar...
Ja. Und dann gibt es noch die Marketingversager. Ich nenne das jetzt mal so. Ihr seid mir bitte alle nicht böse, liebe Winzer. Aber für mich, also Jakob Schnader ist jetzt ein klassischer Marketingversager, weil der hat diesen wahnsinnigen Boost als Winzer des Jahres im Gourmillio 2015 oder sowas. Und ein Riesenhype, ja. Prinzip ein Jahr nach Rings... Und ein Jahr vor Jürg. Und jetzt guckst du dir diese drei Betriebe an. Bei Jürg zahlst du heute 60 oder 80 Euro für den Chardonnay.
Jakob Schnader ist immer noch da, wo er war.
Jakob Schnader ist immer noch da, wo er war. Ja. Und Rings haben wir gerade eben gesagt, was nimmt er? Was hast du bezahlt? Schon vor 5 Jahren hast du 100 Euro für seinen teuersten Spätburgunder da bezahlt.
Also nicht ganz, aber es war schon teuer.
Ja. Und jetzt ist er aber bei 100 mit dem teuersten Spätburgunder. Und also diese Marketingversager, die gibt es natürlich auch, oder in den Nullerjahren, Martin Müllen. Da konntest du dich eindecken. Der hatte auch so wahnsinnig viele Jahrgänge noch und so weiter. Du kannst
immer noch eindecken. Also es gibt ja auch so... Der
mag einfach nicht so gerne. Jetzt ist der Sohn dabei. Jetzt hat er 100 Parker-Punkte bekommen.
Mehrfach.
Und so, jetzt kann er sich quasi gar nicht mehr wehren, dass da ein bisschen was kommt. Ja.
Und schieben wir bis gelb in der Karre rein.
Und es gibt... Oh, ja, und die Kinder achten auch ein bisschen darauf. Die Website ist toll geworden und die Ausstattung und so weiter. Aber Marketingversager sind in der Regel auch Exportversager. Und deswegen kriegst du diese Weine aus anderen Gebieten in Deutschland nicht. Und es ist deswegen hochgradig unsinnig, Jakob Schnader mit Daguenot zu vergleichen. Naja, Daguenot vielleicht nicht, aber jetzt mit anderen wie Rochneuf oder sowas. Ja. Das ist Quatsch. Als Inländer hast du da einfach diesen Vorteil. Dazu kommt noch eines und dann bin ich fertig. Das Gutsweindiktat hat Andi Rings das mal genannt. Ja, das ist eine Diskussion, die ist aber schon, das haben wir 2015, hat er mir das erzählt. Er sagte, was ihn total nervt ist, jeder Deutsche geht davon aus, dass jeder deutsche Winzer muss einen Gutswein machen und er muss seinen Hof aufhaben und du musst da hinfahren können und dann machst du da irgendwie Weine im Körper. Und er sagt, ich habe Kunden, die auch kein Hehl draus machen, wenn sie keinen Gutswein mehr machen, dann kaufen die auch ihre GGs nicht mehr. So nach dem Motto. Also, ja. Und Romane Conti empfängt weder Leute noch machen die irgendwie
ganz gut. Viele, also für so viele Burgunden machen nicht mal, da gibt es nicht mal eine Tür, wo du hingehen kannst. Also
und in Deutschland haben wir die auch. Es gibt keinen Liter Riesling von Egon Müller. Und auch bei Prüm ist das mit dem Hofverkauf so ein bisschen.
Bei Schauspieler Keller ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Das funktioniert alles.
Weil die machen aber immer einen Gutswein und ich glaube, die haben auch noch eine Vinothek. Da wirst du den Winzer nicht sehen. Aber was ich damit meine, ist, man muss immer aufpassen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht. Ja. Und wenn du ins Burgund fährst und suchst da Leute, dann kriegst du auch den Gutswein für 8 Euro. Ich, als ich da war, habe ich, glaube ich, vor kurzem mal erzählt, habe da für 6,50 Euro einen Bourgogne Rouge, also Macon Rouge getrunken. Der war sowas von aller Ehren wert.
Ja, es gibt ein paar Namen, die machen hier einen Hype und dann gibt es vor Ort gibt's ganz viel, natürlich was wirklich gut und wirklich lecker ist. Das ist halt wie überall, was du sagst, wenn du wohnst irgendwo.
Ja.
Na, ist es
jetzt
halt.
Gibt es noch einen Einwand, das weiß ich, dass der kommen würde. Und den machen wir dann nämlich beim nächsten Mal. Nämlich dieses von unten nach oben. Fängst du bis jetzt von oben nach unten, dass die 50 teuersten abziehen und so weiter. Aber wie viel muss ich denn von unten nach oben ausgeben, bevor ich den ersten richtig trinkbaren Wein kriege? Ich kriege schon für 4 Euro einen trinkbaren Liter, ich kriege für 7 Euro nichts. Und für 12 kriege ich schon und so weiter. Darüber reden wir jetzt beim nächsten Mal, weil jetzt müssen wir noch über den Wein reden.
Wir trinken Weißwein.
Ja.
Ja. Das war mir im ersten, tatsächlich noch durch diese, wahrscheinlich aber durch die Fülle des ersten Weins, war mir das beim ersten Schluck gar nicht so klar. Ja? Weil du noch sagtest, es ist noch ein bisschen kühl, könnte sogar noch ein Tick wärmer werden. Dachte ich, beim ersten Schluck könnte auch was Rotes sein. Mhm. Es kristallisierte sich dann ein bisschen was als Weiß raus über die Zeit.
Ja.
Schon, hat eine wunderbare Nase, also eine wunderbare Frucht, die da hochscheint.
Ja. Ja?
Ist nicht furztrocken. Also,
ja, so, oder, könnte sein.
Also, hat auf jeden Fall, also wenn, dann hat er eine gute Frucht. Also wenn er sehr trocken ist, dann hat er eine gute Frucht, die ihn da trägt. Ja.
Ja.
Ich finde, was ihn wirklich schön auszeichnet, ist die Säure, die ihn durch den Mund schiebt. Ja.
Finde ich auch.
Das macht das wirklich schön. Die schiebt es von vorne nach hinten so durch, hält es aber auch lange im Gaumen. Ist wunderbar frisch, hat so einen starken grünen Ton, aber so einen angenehmen grünen Ton. Also jetzt nicht so ein unreifen grünen Ton, sondern so einen
frischen grünen Ton.
Ja, genau, so einen frischen, so einen sommerfrischen, ich beiß jetzt in irgendeine schöne Frucht mit so einer schönen grünen Schale.
Das ist was Klares.
Ja, genau. Bei einer
grünen Note, das ist Klares.
Genau. Also sehr angenehm und tatsächlich sehr schön zu trinken und das auch wirklich von Anfang an zugänglich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht nur mir schmeckt, sondern auch durch die Bank weg Frauen wie Männern. Also dass das eine...
Meinst du nicht, dass das der einen oder anderen Dame zu sauer ist?
Also was
ist das nicht eher ein Wein für die RAF?
Das dachte ich zum Anfang, aber tatsächlich hat ihm ein bisschen Luft hat ihm ganz gut getan. Mhm. Und wenn es denn Wein für die AF wäre, dann mogelt er sich so durch. Dann kriegt er auch die, die jetzt nicht nur so hart sind, sondern dann entwickelt er sich im Glas einfach zu was, was man wirklich gerne trinkt. Dann
schön schmelzt, finde ich.
Ja, finde ich auch. Sehr angenehm. Ich müsste jetzt tatsächlich raten.
Was glaubst du, wie alt er ist?
Der ist nicht sehr alt. Also ich würde jetzt nur sagen, 4-5 Jahre maximal. Ja,
2016.
Ja. Das ist nicht so alt.
Hat schon so eine gewisse Reife, die ihm gut tut, aber noch eine enorme Frische. Insbesondere für diese klare grüne Note. Ne? Ein klarer grüner Apfel ist das auch.
Okay, genau. Das ist kein Riesling. Mhm. Aber ich würde sagen, es ist bestimmt irgendwas, was aus Deutschland kommt.
Ja, ja.
Weil so eine zarte, also es hat so eine schöne Frische. Hol mal. Ich weiß es nicht. Also ich trinke es gern.
Ja. So, wenn du jetzt Detektiv spielen müsstest, ich stell dir jetzt mal hier nur das Vorderetikett sichtbar für dich hin. Ossian Wertling Trocken.
Okay.
Dann würdest du denken, wo kommt das her? Aus Deutschland.
Ja, weil trocken draufsteht.
Kommt aus Spanien. Das liebe ich an der EU. Du darfst ja jedes Wort für trocken aufs Etikett schreiben. Wir sind tatsächlich nur den Fluss ein bisschen runter. An dem wir eben schon waren. Die Geschichte des Wertling, Ossian Trocken, ich habe diesen Wein 12 Alkohol, mit Sicherheit 3, 4, 5 Gramm Restzucker.
Und der heißt auch vor Ort trocken oder machen die das für hier?
Nein, das ist nicht für hier gemacht, der heißt vor Ort trocken.
Tschüss.
Weil ich habe den Wein extra gekauft in Spanien, weil in Deutschland gibt es ihn leider nicht mehr, was ein Skandal ist.
Finde ich auch.
Es gibt ihn nicht deswegen nicht mehr, weil er ausverkauft wäre. Es gibt ihn deswegen nicht mehr, weil seit dem Jahrgang 14, also der 14 war der letzte, der hier noch verkauft wurde, dann haben die Leute das Interesse verloren. Dieser Wein heißt deswegen Ossian Wertling Trocken, weil es ein Wert Verdejo ist, der gemacht ist wie ein Ling.
Ein Riesling. Bisschen albern, aber schön.
Von Klaus-Peter Keller.
Echt?
Ja. Musst du mal verstehen. Klaus-Peter Keller macht einen Wein abroad. Und es gibt keinen Vertrieb in Deutschland. Die ganze Geschichte. Bodegas Ossian ist eine ganz spannende Geschichte. Ist gegründet, ich glaube, 98 oder sowas, von Ismael Gonzalo, ein örtlicher Winzer, und Javier Saganini. Saganini ist bekannt, weil er der Gründer von Alto ist. Saganini ist so ein Serientäter. Der hat in seinem Leben alle paar Jahre ein neues Weingut gegründet, zu Weltruhm geführt und dann verkloppt für richtig viel Kohle. Also Alto hat er auch verkauft. Und ich war sogar mal, ich war ja einmal in Ribera del Duero, waren wir in seiner neuesten Gründung. Habe ich jetzt aber nicht mehr nachgeguckt, weil das führt jetzt zu weit. Wir haben also 98 gekauft und zwar, wir haben neulich Segovia getrunken von Esmeralda Garcia, die ganzen Sachen. Zwei davon weiter. Also diese uralten Verdejo-Reben in Segovia. Segovia ist die Ecke mit der größten Dichte an wurzelechten Reben auf der Iberischen Halbinsel, weil sandige Böden, extrem sandige Böden, 100 bis 200 Jahre alte Verdejo-Reben, haben die gegründet und sofort auf Bio umgestellt. 2001 der erste Bio-Weinberg in der Appellation Rueda. Sie füllen allerdings unter Castilla y León, also unter dem Vina de la Tierra, Castilla y León. Und haben das aufgebaut, weil sie dachten, sie könnten vielleicht diese urwüchsige Kraft dieser 100 bis 200 Jahre alten Verdejo-Reben verschieden interpretieren. Und ich habe den Wein ausgesucht, weil Riesling über alles. Ich bin ja nun eine Menge in der Weinwelt unterwegs.
Ja.
Und Winzer sind alle gleich. In jeder dritten Weinprobierstube siehst du so ein Flaschenpanel, wo die tollsten Flaschen, die man je getrunken hat. Das einzig Deutsche, was da überhaupt steht, ist Prüm. Da steht kein Trockener. Ich bin nie einem trockenen Riesling da begegnet. Du gehst auch manchmal durch Keller und dann kommst du an der Ecke vorbei, wo der Winemaker seine persönlichen Schätze hütet. Da hat noch nie einer einen Wittmann rausgezogen und gesagt, guck mal, ich habe auch deutsche Weine. Nie. Gar nicht. Nichts. Mhm. Ich habe hunderte von Winzern getroffen. Der Einzige, der mal gesagt hat, ey, was, du bist aus Deutschland? Ich habe mal ein Jahr in Deutschland bei Freundenweiler gearbeitet, war Chris Allhite aus Südafrika, der ein Startup-Weingut gemacht hat und vorher wirklich durch die ganze Welt gezogen ist und ein Jahr in Deutschland war. Es studieren zwar viele Leute in Neustadt und in
Geisenheim,
aber die studieren in Geisenheim internationale Weinwirtschaft und in Neustadt machen sie diesen MBA. Die studieren nicht Önologie, weil sie da so viel lernen können. Mhm. Ja. Und da ist jetzt mal einer oder zwei Jungs, die sagen, wir lieben Riesling und wir können uns vorstellen, man könnte doch, und haben dann eingeladen und haben drei Weine gemacht. Wertling Dulce und einen dritten heißt Capitel. Wertling hat Klaus-Peter Keller gemacht, Kühlhaus gebaut,
Macht ihr immer noch?
Kommen wir gleich zu. Kühler ausgebaut. Die Trauben werden in Röda oft nachts gelesen, weil es tagsüber zu heiß wird.
Ja.
Dann erstmal ins Kühlhaus. Dann so ein bisschen Maische-Standzeit, aber nur so leicht angequetscht, weil Ganztraubenverarbeitung, Ganztraubenpressung und dann spontan vergoren, leichtes Hefelager oder längeres Hefelager. Also so ein bisschen wie ein Riesling, dem Verdejo geschuldet vielleicht noch so ein bisschen das Hefelager, aber ne, kalt vergoren, zwar spontan, aber temperaturkontrolliert im Edelstahl. Für den Süßen haben sie sich Nick Weiss geholt vom St. Urbanshof, Mosel.
Nicht schlecht.
Wertling Dolch. Ja. Und dann haben sie sich noch einen geholt aus dem Burgund, der ihn die Kapitel gemacht hat. Der ist BSA, vertikale Handpresse, also das komplette Burgund-Programm mit Batonnage und so weiter und so weiter. Die haben auch dieses Weingut verkauft, 2013 an, habe ich mir aufgeschrieben, an eine reiche Familie aus Ribera del Duero, die Ruiz Aragonensis, die da ein sehr großes Weingut haben. Und die haben dann alles wieder natürlich auf den Prüfstand gestellt und 2016 war der letzte Jahrgang. Das Zeug ist den Spaniern zu sauer und den Deutschen zu teuer.
Okay.
Kostet, ich habe ihn 17 Euro bezahlt, regulärer Preis in Deutschland für den 14er war 20 Euro. Ja, ich habe da ja hier meinen Seehof, ey, der bombt das alles weg mit den 12 Euro, Riesling über alles. Und ich finde das so schade, ja. Ich könnte mir vorstellen, auch Klaus-Peter Keller war da durchaus. Also
klar.
Er hat den nachher nicht mehr gemacht, er hat das Konzept gemacht sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrgänge er vinifiziert hat, der erste war wohl 13 oder 12. Nur, müßig zu sagen, der Kapitel Burgund, den gibt es immer noch. Und der kostet mittlerweile 50 Euro, ist ausreserviert. Ohne Ende. Will jeder haben, weil du weißt ja, Riesling über alles.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.